Hallo zusammen, ihr hört die Rechtslage, den RTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir Felix Zimmermann
und mit mir Markus Seel, beide aus dem Berliner Büro der LTO.
Wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
Richterin mit Kopftuch, muss das verhindert werden?
Frauensauna, kein Safe Space mehr? Haben sich die Horrorszenarien zum Selbstbestimmungsgesetz bestätigt?
Und wie sehr darf die Fluggesellschaft Ryanair beschimpft werden und von wem?
Und jetzt geht's los, Recht kommt.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt, 5 vor 12, per Fax in der Nacht. Recht kommt, das ist Next Level Shit. Recht kommt, und alle machen mit.
Heute geht es in der Rechtslage mal wieder um einen Kopftuchfall, aber eine neue Konstellation. Eine Nachwuchsjuristin in Hessen will Richterin werden. Die dortige Justiz hat ihre Bewerbung aber abgelehnt, weil die Frau nicht bereit ist, während der Gerichtsverhandlung ihr Kopftuch abzulegen. Das Verwaltungsgericht Darmstadt hat die Ablehnung bestätigt. Ja, Kopftuch tragende Frauen im Staatsdienst, in der Justiz, jetzt hat ja die Gerichte schon oft beschäftigt. Was macht den Fall jetzt denn aus Darmstadt hier so besonders?
Ja, also erst einmal natürlich, dass es eine Entscheidung ist aus meiner Heimatstadt. Also ich konnte gleich am Telefon mit dem Gericht auf Hessisch sprechen. Aber ganz im Ernst, der Fall ist deshalb so bemerkenswert, weil soweit wir jetzt bei der LTO gesehen haben, es vor Gericht eben jetzt zum ersten Mal darum geht, dass eine Juristin mit Kopftuch Richterin werden will, dass sie abgelehnt wurde und dagegen jetzt vor Gericht weiter vorgeht.
Bisher gab es noch keine Fälle von Richtern?
Ja, du, das hat mich auch echt erstaunt. Also die neueren Fälle, die haben aber vor allen Dingen die Ausbildung im Rechtsreferendariat betroffen. Dazu gibt es schon ein paar Entscheidungen. Und dann haben wir auch sogar vom Bundesverfassungsgericht Urteile, Entscheidungen zu Schöffinnen, also Laienrichterinnen und zu Lehrerinnen in der Schule.
Also bei den Referendariatsfällen, ne, da hatten die Gerichte ja bis zum Bundesverfassungsgericht gegen die Bewerberin mit Kopftuch entschieden. Dabei ist ja das Referendariat bei Gericht nur eine Durchgangsstation, wo man mal eine Sitzungsvertretung macht. Dann ist von der Rechtslage doch her völlig klar, Markus, dass bei einer Richterin, die auf Dauer, auf Lebenszeit ein Richteramt bekleiden soll, im Sinne eines Erstrechtsschlusses zu sagen, na, die darf natürlich auch kein Kopftuch tragen.
Ja, also das wird man auf jeden Fall so sehen können, ja, weil man müsste ja sogar sagen, der Ausschluss, der generelle Ausschluss vom Referendariat, der ist ja sogar noch eingriffsintensiver, als später vielleicht jemandem den Richterberuf zu verwehren, weil du musst ja durch das Ref durch, um überhaupt als Volljuristin dann später irgendeinen Beruf ergreifen zu können, ja. Also da wiegt der Eingriff sicherlich noch schwerer in die juristische Karriere.
Also okay, müssen wir nicht weiter drüber sprechen, der Fall ist erledigt?
Ja, könnte man sagen. Nee, also das Spannende doch an dem Fall ist jetzt, dass diese ganze aktuelle Rechtslage um diese Kopftuchverbote in den ganzen gesellschaftlichen Bereichen, dass die eben nicht in Stein gemeißelt zu sein scheint, ja, also kommt es mir vor. Was jetzt diesen Fall aus Darmstadt so spannend macht, ist ja, dass überhaupt gar nicht ausgeschlossen ist, dass es auch der bis zum Bundesverfassungsgericht schafft, und dann würde ich auch sagen, es ist offen, wie es da jetzt erstmal aussieht. Ne? Also nur mal als Beispiel. 2020 hat das Bundesverfassungsgericht zu der kopftuchtragenden Referendarin entschieden. Und da gab es so ein ganz engagiertes, aufwendig begründetes Sondervotum vom Bundesverfassungsrichter Majdowski. Der hat damals abgesenkte Hürden für das Referendariat gefordert, also weniger strenge Regeln. Und auch die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung aus 2023 zu den kopftuchtragenden Lehrerin aus Berlin, die sagt ja, pauschal darf man das Kopftuch auch für den Schuldienst nicht verbieten. Es braucht dann schon eine ganz konkrete Gefahr für den Schulfrieden oder eben für die staatliche Neutralität in der Schule.
Okay, also es lohnt, dass wir uns diesen Fall der Dame aus Darmstadt nochmal näher anschauen. Erzähl mal, worum ging es da genau?
Ja, also um es vielleicht auch besser einordnen zu können, nochmal so ein kleiner Rückblick. Die Frau hat Ende 2022 ihr zweites Examen erfolgreich abgeschlossen. Im ersten hatte sie 7,7 Punkte, im zweiten 8,2, also durchaus wirklich ordentliche Noten. Und das hessische Justizministerium, das wie so viele andere Länder in Deutschland auf der Suche nach guten Nachwuchsjuristinnen und Juristen ist, das hat ihr dann sogar eine E-Mail geschrieben, hat ihr gratuliert zu ihrem, Zitat, ausgezeichneten Ergebnis und wollte sie eben dann als Richterin gewinnen.
Aha, okay, also an ihren Leistungen hat es nicht gelegen.
Nee, und sie hat sich dann auch beworben, hat daraufhin dann wieder eine E-Mail bekommen. Da wurde ihr dann mitgeteilt, dass sie zwar die Notenhürden erfüllt hätte, ja, also in Hessen galt damals beide Examina mindestens 15 Punkte, wobei im zweiten Examen nicht unter 7,5 Punkte. Da hat sie ja alles geschafft. Aber hat das Ministerium mitgeteilt, es habe eben andere, bessere Bewerber als sie gegeben und sie bleibe, das würde man ihr sozusagen zugestehen, bleibe weiter im Bewerberpool. Und jetzt wird es interessant, ergänzend hat man noch einen Hinweis angefügt, dass nämlich das Tragen eines islamischen Kopftuchs während des Sitzungsdienstes entweder bei der Staatsanwaltschaft oder wenn Richter die Verhandlung leiten, mit der Pflicht zu politischen, weltanschaulichen und religiösen Neutralität nicht zu vereinbaren sein könnte.
Das klingt ja dann etwas nach Zurückrudern. Wie kam es denn zum Sinneswandel?
Ja, also man kann das alles nur aus diesem Urteilstext jetzt rekonstruieren. Das Land Hessen, das schreibt ausweislich, dass Fotos auf dem Lebenslauf, den die Bewerberin eingeschickt hat, da trage sie ja deutlich sichtbar ein Kopftuch und jetzt sollte sie eben mal erläutern, ob sie auch bereit wäre, dieses für die Dauer ihres Kontaktes, wenn sie also vor Gericht auf Verfahrensbeteiligte trifft, ob sie da bereit wäre, das dann abzulegen.
Okay, und das wollte sie nicht.
Nee, genau, das will die Frau nicht. Die sieht das eben auch als religiös verbindlich an, das Kopftuch zu tragen. Die will das nicht zeitweise ablegen. Die ist mittlerweile übrigens Rechtsanwältin und die wollte dann vor dem Verwaltungsgericht Darmstadt erreichen, dass über ihre Bewerbung in Hessen neu entschieden werden muss. Und zwar am liebsten unter Berücksichtigung einer Rechtsauslegung, die dann den Weg freigemacht hätte für eine Richterin im Gerichtssaal mit Kopftuch.
Okay, das Verwaltungsgericht ist das aber nicht mitgegangen. Wie hat es denn jetzt seine Entscheidung genau begründet?
Es stützt sich, wie das Land Hessen auch, auf eine einschlägige Vorschrift im Beamtenrecht. Das ist der Paragraph 34 Beamtenstatusgesetz. Da heißt es dann unter anderem, dass religiöse Merkmale im Erscheinungsbild, ja, so wird das da genannt, dass die untersagt werden können, wenn sie, Achtung, objektiv geeignet sind, das Vertrauen in die neutrale Amtsführung zu beeinträchtigen. Und das soll eben der Fall sein, wenn man jetzt im Gerichtssaal mit Kopftuch auftaucht, also da, wo Publikumsverkehr herrscht und eine Richterin sozusagen auch als Trägerin dann die Staatsgewalt verkörpert.
Jetzt könnte man ja auch überlegen, es ist ja nicht verboten, als Richter Moslem zu sein oder Christ oder irgendeine andere Religion. Ist es da nicht eigentlich transparenter, wenn der Richter das zeigt, anstatt zu sagen, ah, ich darf es hier nicht tragen, na gut, dann trage ich es halt nicht. Aber also ist das nicht eigentlich der transparentere Weg?
Ja, also finde ich überzeugend, ne? Also ich meine, worum geht's der Rechtsordnung da im Kern? Also natürlich geht die mal davon aus, dass man seine inneren Überzeugungen, das mögen jetzt religiöse sein oder auch politische, die Richterinnen und Richter eben haben, dass man die bei der Arbeit als Richter dann sozusagen zurückstellt und sich davon auch ein Stück weit natürlich frei macht und eben entsprechend unvoreingenommen nach Recht und Gesetz entscheidet. Ja, und die Justiz, die sorgt sich aber sozusagen um die Außenwirkung, die sagt, ja, wenn jemand ein Kopftuch trägt im Gerichtssaal, dann erweckt das eben den Anschein für Publikum, vielleicht auch für Laienpublikum, dass hier jemand von vornherein voreingenommen ist.
Mhm. Gut, man kann natürlich auch wirklich sagen, also wer noch nicht mal bereit ist, das irgendwie abzulegen, ja, der ist auch vielleicht sonst nicht bereit, über den Schatten zu springen von bestimmten Einstellungen. Also ich verstehe, es kommt aber im Ergebnis nicht auf die unvoreingenommene Arbeit der Richterin an, sondern um den Eindruck, den sie erweckt.
Ja, das ist das, was das Verwaltungsgericht Darmstadt auch umtreibt. Ja, es bezieht sich da auch auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020. Damals ging es eben um eine kopftuchtragende Referendarin. Und das Verwaltungsgericht, wie auch das Bundesverfassungsgericht, die sagen, die Religionsfreiheit der Frau aus Artikel 4 Grundgesetz, die darf verhältnismäßig eingeschränkt werden, wenn es um staatliche Tätigkeiten geht und etwa die Funktionsfähigkeit und die Neutralität der Rechtsordnung auf dem Spiel steht. Also auch das sind Verfassungsgüter, die werden sozusagen vom Beamtenrecht, das wir vorhin besprochen haben, quasi nur noch mal konkretisiert. Und in der Entscheidung aus Darmstadt wird jetzt argumentiert, der Staat habe diesen Bereich vor Gericht eben bewusst so organisiert und ja auch formalisiert, dass sozusagen die Menschen, dass die quasi verschwinden in den Roben, in denen sie dann stecken und hinter der Richterbank und diese ganzen anderen Rituale mit Aufstehen und Einzug des Gerichts in den Saal und so weiter, dass das alles darauf ausgelegt ist, dass für die Betrachter nicht mehr die einzelnen Menschen so sehr im Vordergrund stehen, sondern das Ganze nur noch als Institution wahrgenommen wird.
Ja, also die Richter sollen hinter Rom verschwinden. Aber oben drüber, da hängt in Bayern das Kreuz der Richterbank. So viel zur neutralen Organisation. Oder wie ist es in Bayern?
Ja, also ich glaube, in Bayern hängen die Kreuze mittlerweile nur noch in den Eingangsbereichen der Behörden und vielleicht auch der Gerichte. In der Tat aber, das ist ein wichtiger Punkt, ne? Damit hat natürlich auch die Klägerin jetzt beim Verwaltungsgericht Darmstadt argumentiert. Interessanterweise hat das Verwaltungsgericht das jetzt für Hessen sozusagen ziemlich lapidar liegen lassen, gesagt, Hessen sei eben nicht Bayern sinngemäß und in Bayern machen die halt ihr Ding, hat sich gar nicht weiter jetzt damit beschäftigt.
Okay, was mich sozusagen übergeleitet interessiert, wenn man jetzt Kopftücher verbietet bei Richtern, ist das nicht ein Einknicken vor Ressentiments im Jahre 2025, die es da vielleicht auch besonders viel gibt heutzutage?
Ja, also klar, man muss sich irgendwie fragen, ist das wirklich eine Gefahr für das funktionierende Rechtssystem? Ja, man könnte ja auch sagen, 2025 können Menschen, wenn sie jetzt auf eine Richterin mit Kopftuch treffen, das vielleicht auch einordnen und sagen, aha, die trägt ein Kopftuch, aber ich gehe jetzt einfach davon aus, die entscheidet trotzdem unvoreingenommen, unabhängig. Man könnte ja umgekehrt auch argumentieren, naja, eine Richterin mit Kopftuch auf der Richterbank, die bildet ja auch ein Stück weit jetzt gesellschaftliche Realität im Jahr 2025 ab, ja. Also auf der Richterbank sind eben auch dann die Menschen und auch in der Erscheinung so versammelt, wie wir sie auch sonst in der Gesellschaft eben vorfinden.
Ja, also bin da so ein bisschen zwiegespalten, ne? Mich überzeugt einerseits dieses Argument, warum kannst du das nicht ablegen? Ja, mach dich doch davon frei, vom Kopftuch oder vor anderen Symbolen, um zu zeigen, dass du wirklich unabhängig bist. Ja. Andererseits, wie gesagt, möchte ich nochmal darauf zurückkommen, Stichwort Befangenheit, ne, da wäre es ja dann eigentlich wiederum dieses Transparenzargument vom Vorteil jetzt für eine Partei zu wissen, aha, das ist eine strenge Muslimin. Und dann könnte man dann, wenn es um eine religiöse Frage ginge vor Gericht, dann hätte wahrscheinlich ein Befangenheitsantrag dann erfolgt. Da könnte man dann ganz konkret argumentieren, diese Frau als Richterin ist noch nicht mal als Richterin in der Lage, ihr Kopftuch abzulegen. Sie ist also, was religiöse Fragen angeht, befangen. Mein Befangenheitsantrag hat Erfolg. Und das kann ich ja nur machen, wenn ich es weiß, indem sie es aufhat. Wenn es dann aber allerdings um einen Kaufvertrag, um ein Auto geht, dann hätte der dann eben keinen Erfolg. Also man könnte ja da durchaus so dann mit dem Befangenheitsantrag arbeiten und auf ganz konkrete Fälle unterschiedlich reagieren.
Ja, also ich würde ja sogar noch die Frage stellen, es mag ja sogar um religiöse Fragen dann vor Gericht in einem Rechtsstreit mal gehen. Und selbst da ist jetzt auch nicht per se immer gesagt, dass eine Richterin mit Kopftuch immer befangen wäre. Ja? Also könnte man ja sogar noch einzelfalliger und noch konkreter mit einem Instrument wie mit dem Befangenheitsantrag, auch wenn jetzt keine Zeugen zum Beispiel stellen können, aber immerhin die Verfahrensbeteiligten, da könnte man dann schon reagieren. Was die anderen Leute im Gerichtssaal anbelangt, ja, da greift ja auch immer diese Diskussion dann bei den Kopftuchverbotsfällen um die negative Religionsfreiheit, also das ja, konfrontiert werden mit religiösen Symbolen in so einem Raum wie im Gerichtssaal, wo man eben nicht ausweichen kann und solche Symbole quasi im staatlichen Namen einem begegnen. Da hat jetzt das Verwaltungsgericht Darmstadt nochmal betont, dass eben die Lage in der Schule, wo das ja typischerweise auch auftreten kann, eine andere ist als im Gerichtssaal, weil in der Schule sagen die, das ist eben eine bekenntnisoffene Gemeinschaftsschule, die, ja, da soll sich ja gerade die religiös pluralistische Gesellschaft widerspiegeln. Anders ist das eben, sagen die, im Gerichtssaal, ja, weil da tritt der Staat dem Bürger so ganz klassisch hoheitlich gegenüber und da sei eben diese Beeinträchtigungswirkung, so nennen die das, nochmal deutlich höher als jetzt in der Schule.
Ja, klingt auch plausibel. Trotzdem hatten wir ja gesagt, bei Lehrerinnen, sagte das Bundesverfassungsgericht, abstrakte Gefahr für Schulfrieden und Neutralität reicht nicht. Ja, also dafür muss es für ein Kopftuchverbot konkrete Gefährdung für diese beiden Aspekte geben. Bei der Justiz soll eben aber der abstrakte Anstand als Gefahr reichen. Wird das nur deswegen unterschiedlich behandelt, weil das eine im Gericht ist und das andere die offenere Schule?
Also ich glaube, da schaut man die sich immer noch mal genau an, die Person, ja, also sozusagen die Rolle von Lehrern und die Rolle von Richtern, ja. Und da wird eben gesagt, naja, bei den Lehrern, da ist die Lehrerrolle mehr auf Offenheit und Pluralität angelegt. Die verkörpern sozusagen ein anderes gesellschaftliches Bild als eben die Richter, ja, wo jemand steht und sagt, hier spricht die Staatsgewalt mit dann dem letzten Wort auch Recht, ja. Und da sagt man, die Richter und Staatsanwälte, auch wegen der Amtsrobe und so weiter, haben wir ja schon besprochen, die sollen auch nach ihrem äußeren Auftreten nach ganz klar ausstrahlen, dass es hier um Distanz und gewisse Uniformität geht. Aber jetzt keine Lehreruniform oder sowas in der Schule.
Könnte der Gesetzgeber das denn eigentlich auch erlauben und für die Justiz anders regeln?
Ja, also man könnte einfach die einschlägigen Vorschriften im Beamtenrecht ändern. Ja, man könnte sich wahrscheinlich auch, wenn es jetzt eine neue Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gäbe, nochmal eine andere Linie auch dann haben, an der man sich orientieren kann. Das ist ja auch nicht ganz interessant, dass das deutsche Verfassungsrecht das wahrscheinlich zulassen würde, ja, weil Deutschland eben ja auch anders als zum Beispiel Frankreich gar kein streng laizistisch organisierter Staat ist. Ne? Also hier gibt es ja gar keine strenge Trennung von Staat und Kirche. Das muss man sich immer auch nochmal klar machen. Das, was wir in Deutschland haben, das nennen wir eher so eine kooperative Trennung. Ja? Das steht auch alles im Religionsverfassungsrecht ganz hinten im Grundgesetz. ja, was heißt das jetzt konkret? Also der Staat, der treibt ja auch für die Kirchen Kirchensteuer ein. Es gibt in der Schule den konfessionsgebundenen Religionsunterricht. Ja. Also es gibt zahlreiche Berührungsfelder von Staat und Kirche. Es ist auch nicht irgendwie undenkbar, dass man auch das für die Justiz nochmal anders regelt. Übrigens, andere Staaten, die auch nicht streng laizistisch sind, zum Beispiel die USA, Großbritannien, da arbeiten Richterinnen schon längst mit Kopftuch sogar in höherrangigen Gerichten und treten da mit Kopftuch im Gerichtssaal auf.
Und wie geht's nun weiter?
Ja, bisher sind noch keine Rechtsmittel jetzt in dem Verwaltungsgericht Darmstadt-Fall eingelegt worden, aber ich gehe mal fest davon aus, dass das noch kommen wird und dass dieser Fall eben auch weiter durch die Gerichte wandern und laufen wird. Und ja, wir bleiben dran, wir werden das weiter bei uns bei der LTO verfolgen. Baby, das ist eine queere Party. Wir sind blau, wir sind queer. Alle rasten aus, alle eskalieren. Lieb, wen du willst und bummst, wen du magst. Baby, sei, wie du bist, ob du starrst, ja, du darfst. Das Selbstbestimmungsgesetz, das feiert in diesem Monat sein einjähriges Jubiläum. Und bei seiner Einführung, da gab es ja viel Kritik, war sehr umstritten, gab auch viele Horrorszenarien, die da diskutiert wurden. Ja, wo wird das überall für Konflikte und Probleme sorgen? Und wir haben uns jetzt gedacht, wir wollen mal schauen nach einem Jahr, wie hat sich denn das Selbstbestimmungsgesetz geschlagen? Wie hat es sich entwickelt? Und sind eigentlich diese Horrorszenarien irgendwie alle Wirklichkeit geworden oder eben nicht? Und machen heute eine Bestandsaufnahme mit ja, unserem LTO-Diskriminierungsrechtsexperten Max Kolter. Hallo Max, schön, dass du da bist. Du hast ja das Thema jetzt über das letzte Jahr sehr intensiv verfolgt.
Hallo ihr beiden.
Max, fass doch nochmal zusammen. Was hat sich jetzt durch das Selbstbestimmungsgesetz rechtlich geändert? Was ist das Kernanliegen?
Es ging darum, trans-, intergeschlechtlichen und nicht-binären Personen schneller und leichter zu ermöglichen, ihren Geschlechtseintrag und auch den Vornamen amtlich ändern zu lassen. Das war schon vorher möglich, seit 1981 unter dem transsexuellen Gesetz, wie es hieß. Das war aber erstens aufwendig und teuer. Nötig waren nämlich zwei Gutachten und ein Amtsgerichtsbeschluss und bezahlen musste man das selber grundsätzlich. Zweitens war das ein entwürdigender Prozess, ja, weil das Gesetz auf der Idee basierte schon, dass man ja mit den Antragstellern, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Die Gutachten sollten das dann eben bescheinigen. Und gegenüber den Gutachten musste man dann teilweise Fragen beantworten zum Masturbationsverhalten und zu sexuellen Vorlieben. Das Selbstbestimmungsgesetz hat das nun alles erheblich vereinfacht. Also da reicht jetzt eigentlich ein Gang zum Standesamt. Man muss den 3 Monate vorher einmal anmelden, dann geht man hin, bringt die Papiere mit, leistet eine Unterschrift, fertig.
So, und den neuen Vornamen und das neu gewählte Geschlecht, das müssen dann auch alle akzeptieren.
Ja, es gibt ein sogenanntes Offenbarungsverbot. Das heißt, man darf den alten Namen und auch die Angabe, dass da jetzt ein Geschlechtsantrag geändert worden ist, nicht einfach so preisgeben. Das war unter dem TSG und dem transsexuellen Gesetz aber auch so. Und wenn man das dann eben trotzdem macht, dann riskiert man eine Unterlassungsklage. Das gab es im letzten Jahr auch vereinzelt. Neu ist aber an dem Gesetz jetzt im Vergleich zu dem TSG, dass das dazu noch, also die Verwendung des alten Namens, das sogenannte Dead Naming, auch als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann, also mit einem Bußgeld. Das kann man jetzt streng als zu streng kritisieren. Allerdings muss man eben auch sehen, es gibt die Preisgabe von persönlichen Daten. Ja, das ist jetzt auch durchaus verwerflich. Und außerdem kann es natürlich auch beleidigend sein, wenn ich dann jemanden unter dem falschen Namen und Geschlecht weiterhin anspreche, in der Absicht, die Person zu diffamieren. Also das kann dann eben ohnehin auch strafbar sein.
Ja, aber wo Beleidigung, da muss man ja eigentlich immer abwägen mit der Meinungsfreiheit, was da Vorrang hat. Du hast schon gesagt, jemanden bewusst falsch anreden, ist auf jeden Fall eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Aber darf man denn auch gar nicht sagen, früher stand jetzt da bei dieser Person im Pass was anderes, früher galt sie mal als Mann oder galt sie mal als Frau, ist das auch verboten?
Ja, also es fällt eigentlich schon unter dieses Offenbarungsverbot. Ne? Also da steht drin, man darf dann die bis zu der Änderung des Geschlechtseintrags eingetragene Geschlechtsangabe und den eingetragenen Vornamen ohne der Zustimmung der Person nicht offenbaren. Da gibt es aber Ausnahmen, zum Beispiel besondere Gründe des öffentlichen Interesses. Da kann man sich dann im Einzelfall vielleicht wieder drüber streiten. Ja, aber wenn man nur ärgern will, wird man sich darauf wahrscheinlich nicht berufen können.
Okay, aber jetzt in dieser Diskussion um die Rechtsextremisten Sven, beziehungsweise Svenja Liebig. Das war so ein typischer Fall, wo man sagt, ja, hier ist irgendwie was passiert. Und da darf man dann auch darüber sprechen, dass das früher ein Mann war im Pass. Das verstößt dann nicht gegen § 13 der SBGG.
Schauen wir doch vielleicht nochmal so ein bisschen breiter jetzt auf das Gesetz. Wie ist das denn angenommen worden, Max? Also wurde davon Gebrauch gemacht? Geht das auch wirklich so einfach, wie uns das beschrieben hast, dieser Wechsel?
Ja, also allgemein sind die Erfahrungen positiv. Wenn man jetzt so guckt, was die Verbände dazu, also Transverbände dazu so schreiben, viele Betroffene sind erleichtert, dass es nun endlich geklappt hat. Wir hatten da lange drauf gewartet. Das kann man auch an Zahlen ablesen vom Statistischen Bundesamt. Demnach hat es seit Inkrafttreten im November 2024 bis jetzt einschließlich August dieses Jahres über 22.000 Anträge gegeben. Diese 22.000 neuen SBGG-Anträge, die sind auch sehr ungleich verteilt. Ja, also im ersten Monat gab es 7.000 Anträge, danach 3.000 und danach weiter sinkend, so um die 2.000 bis zuletzt im August eben 800. Also es wird sich dann irgendwo in den 100ern wahrscheinlich einpendeln.
Aber es gibt ja auch Kritik, vor allem aus dem konservativen Lager, dass das Gesetz missbraucht wird. Wir haben den Fall Maler Svenja Liebig schon angesprochen oder den Vorwurf an einen Kommissar, dass er sich zur Kommissarin hat umschreiben lassen, um bessere Beförderungsaussichten zu haben. Von Befürwortern heißt es ja damals immer im Verfahren, das ist gar nicht zu erwarten, solchen Missbrauch. Das scheint ja nicht zu stimmen.
Naja, also jetzt würde ich erstmal sagen, erstens sind das jetzt zwei Einzelfälle, die du gesagt hast. Wenn man die jetzt ins Verhältnis setzt zu den 22.000 Anträgen, ist es ja doch relativ wenig. Also das ist dann 0,009%, habe ich mal ausgerechnet. Selbst wenn es jetzt ein paar mehr Fälle gibt, ne, dann wäre das quantitativ jedenfalls erstmal auch zu vernachlässigen.
Okay, also diese Berechnung finde ich jetzt ein bisschen gewagt, weil du hast ja die 20.000 Fälle nicht untersucht. Aber gibt's denn irgendwelche belastbaren Zahlen zur Missbrauchshäufigkeit?
Nee, ganzheitliche Zahlen, die so das Phänomen Missbrauch des Selbstbestimmungsgesetzes erfassen, die gibt es soweit ersichtlich nicht. Behördliche Zahlen dazu kann es meines Erachtens auch nicht geben, weil Missbrauch eben kein einheitlich und klar definiertes Phänomen ist bisher. Man muss da zwischen den einzelnen Bereichen differenzieren, die da betroffen sein können. Ne? Also Strafvollzug, Frauenhäuser, Fitnessstudios, Quotenregelungen, wie jetzt gerade angesprochen, sportlicher Wettkampf, Wehrdienst. Das alles unterliegt ja ganz eigenen, anderen, jeweils anderen Regeln und kann deswegen nicht unbedingt einheitlich statistisch erfasst werden, vor allem nicht von einer Behörde. Welche soll das sein? Es könnte also nur eine wissenschaftliche Studie leisten, die dann erstmal sozusagen qualitativ definieren muss, was denn Missbrauch ist und dann eben zählen kann. Das scheint es bisher nicht zu geben.
Aber auch nochmal zurück zu dem Fall Liebig. Max, das ist jetzt aber schon ein Missbrauchsfall, oder? Also ein bisschen so, if I can see it, I can tell.
Ja, man kann das so sehen, sprachlich, ja, muss man aber nicht. Man kann auch sagen, er hat eben von der Befugnis unter dem neuen Selbstbestimmungsgesetz Gebrauch gemacht. Er hat seinen Geschlechtsantrag geändert und seinen Vornamen geändert. Beides ist ja erstmal ziemlich egal. Also es richtet keinen Schaden an, dass jetzt in seinem Pass Maler Svenja statt Sven steht. Uns interessiert doch nur, ob er jetzt ins Frauengefängnis darf oder eben nicht. Und das hängt nicht allein vom Geschlechtseintrag ab. Ja, der Strafvollzug unterliegt den Landesstrafvollzugsgesetzen, hier Sachsen. Und in diesen Gesetzen wird zwar geregelt, dass es so einen Trennungsgrundsatz Männer und Frauen gibt. Und das ist auch für das Versenden der Ladung zum Haftantritt grundsätzlich mal relevant, dieser Geschlechtseintrag. Aber die Gefängnisverwaltung, die ist daran jetzt nicht gebunden. Die führt mit jedem Ankömmling ein Gespräch zu Beginn, in dem dann besondere Bedarfe geklärt werden. Und die muss immer eine Einzelfallentscheidung treffen, und zwar immer anhand der Leitlinie, dass die Sicherheit aller Insassen und der ordnungsgemäße Ablauf des Strafvollzugs, dass die gewährleistet sind. Und da lassen die Strafvollzugsgesetze und die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften auch entsprechenden Spielraum.
Ja, aber dass jetzt Liebig den Geschlechtsantrag geändert hat, hat er ja zumindest mal ein Konfliktpotenzial geschaffen, weil er ist ja sozusagen überhaupt erstmal auf die Schiene geraten, vielleicht ins Frauengefängnis zu gehen. Also muss man sich ja auch nochmal klar machen, eine Person, also Liebig als Person, die sich zuvor offen gegen Transmenschen ausgesprochen hat, ja, also da das liegt ja schon nahe, dass das da möglicherweise nicht glatt läuft. Ne? Wie ist es denn, das war ja noch ein anderes Feld, wo man gesagt hat, da befürchtet man mögliche Konflikte. Wie ist es denn da beim Zutritt zu Frauenhäusern?
Ja, da müsste es ähnlich sein. Also sozusagen da gilt auch die gleiche Marschroute oder Leitlinie natürlich auch hier, dass man sagt, es geht um die Sicherheit aller Insassen für die Leiter dieser Einrichtung. Die müssen dann eben selber entscheiden nach persönlichen Gesprächen, passt das oder nicht. Und da muss man sich natürlich auch bei dieser ganzen Debatte muss man sich, glaube ich, auch immer mal verdeutlichen, dass bei Transfrauen sich ja auch um Personen handelt, die häusliche Gewalterfahrung erleben und Diskriminierung ausgesetzt sind und Schutz brauchen. Und in dem Zuge und wohl deswegen ist es auch so, dass sozusagen der Frauenhauskoordinierungsverband klarer Befürworter dieses Gesetzes war und auch gesagt haben, natürlich, es ist total üblich, dass Transfrauen auch in unseren Einrichtungen unterkommen und dass das in der Regel auch klappt, dass das im Einzelfall vielleicht mal zu einem Übergriff kommen kann. Das macht ja nicht unbedingt, führt ja nicht dazu, dass man es generell nicht machen sollte. Ein missbräuchliches Erschleichen ist natürlich nicht okay. Da würde ich aber auch denken, das merken die Betreiber dann schon relativ schnell, ja, ob da so ein Liebig auftaucht. Und dann schmeißt man ihn eben raus.
So zwei andere besondere Schutzorte, um die es ja immer wieder ging, als das Selbstbestimmungsgesetz eingeführt wurde, Schlagworte waren dann so, dass die Frauenfitnessstudios und Frauensaunen, so als besondere Schutzorte für Frauen. Kann denn jetzt hier ein Mann seinen Geschlechtseintrag ändern und sich dann da Zutritt verschaffen?
Ja, also grundsätzlich gilt ja Privatautonomie im privaten Bereich. Das heißt, ich kann selber entscheiden, mit wem ich Verträge schließe und mit wem nicht. Und das Hausrecht ist davon eine spezielle Ausprägung. Da heißt es dann eben, ich kann selber entscheiden, wer ja in meine Räume kommt. My house, my rules. Diese Freiheit wird aber überlagert und eingeschränkt durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, AGG. Das gibt es so seit Mitte der Nullerjahre. Das basiert auf der Idee, ja, auch im privatrechtlichen Bereich kann es zu Diskriminierung kommen und davor müssen wir schützen. Und eine dieser Diskriminierungskategorien ist eben das Geschlecht. Das taucht aber hier ja auf beiden Seiten auf, ne? Also einerseits kann man nachvollziehen, dass Frauen keine Lust darauf haben, Sport, wo man enge Kleidung trägt und schwitzt, unter männlichen Blicken durchzuführen. Also wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann frage ich mich immer, kann eine Frau, wie hält das überhaupt hier jemand aus? Und gleichzeitig ist natürlich genau diese Atmosphäre auch für Transfrauen unangenehm. Ja, da können dann lüsterne Blicke, mischen sich dann vielleicht noch mit irritierten oder angewiderten Blicken. Ja, und da kann ich schon auch verstehen, dass man da den Weg in ein Frauenfitnessstudio sucht. Und diesen Konflikt aufzulösen, das ist dann eben eine Frage des AGG, nicht des Selbstbestimmungsgesetzes und auch nicht des transsexuellen Gesetzes. Und wie das ausgeht, das können wir in einem Fall aus Erlangen werden wir es vielleicht bald sehen. Dazu gibt es nämlich eine anhängige Klage beim Landgericht Nürnberg-Fürth. Das ist aber noch nicht terminiert.
Kommen wir nochmal zu dem Fall Düsseldorf. Ein Polizeikommissar soll sich zur Frau gemacht haben, um befördert zu werden. So der Vorwurf. Und da möchte ich nochmal drüber reden. Diese Geschlechterquoten, ja, oder sonstige Vorteile, die ja schon auf der Hand liegen. Es wird ja auch leichter, auch ins Fitnessstudio zu kommen. Und wenn man sich irgendwo bewirbt und dann einfach schwuppsdiwupps mal den Eintrag ändert. Das hat ja dann jedenfalls schon direkt mit dem Selbstbestimmungsgesetz zu tun.
Ja, würde ich auch sehen. Also es hat zumindest direkt mit dem Geschlechtseintrag zu tun, ne? Und das SBGG macht es eben einfacher, den zu ändern. Deswegen würde ich hier durchaus auch das größte Potenzial oder mit das größte Potenzial für Missbrauch sehen. Dieser Fall zeigt aber ja irgendwo auch, dass die Behörden in dem Fall, und wenn es jetzt beim privatrechtlichen Arbeitgeber wäre, würde es dort vielleicht auch so sein, dass ja die Stellen, die hier über dieses Bewerbungsverfahren entscheiden sollten, schon Möglichkeiten haben. Ja, wenn denen das suspekt vorkommt, wie hier, dann sagen sie eben, okay, wir machen eine Beförderungssperre, das geht so nicht. Ja, also hier gibt's ja auch Regeln, gegebenenfalls eben ungeschriebene, auf die man sich berufen kann.
Und was sind das für ungeschriebene Regeln?
Naja, also entweder sozusagen ist in der Quotenregelung selbst oder in sozusagen der Vorteilsregelung selbst statuiert eine gewisse Umgehungsschutz oder konkrete Voraussetzungen oder man muss es eben reinlesen. Ja, das finde ich jetzt auch nicht irgendwie methodisch absurd zu sagen, wenn man so eine bestimmte Frauenquote oder eine bestimmte Vorteilsregelung schafft, dann ist eben eine ungeschriebene Voraussetzung, dass das offiziell oder mittlerweile angegebene Geschlecht auch dem inneren Gefühlten entspricht. Ja? Und Das muss dann die Stelle, die ein Stellenbesetzungsverfahren durchführt, dann eben auch im Einzelfall doch prüfen. Ja, da muss dann im Einzelfall bei Verdachtselementen eben doch eine Missbrauchskontrolle stattfinden. Und da gab es auch mal bei den Grünen, bei einer Kreisvorstandswahl, so einen Fall vor ein paar Jahren. Da hatte sich auch ein Bewerber unmittelbar vor der Wahl per E-Mail zur Frau erklärt. Der Kreisvorstand hat dann die Kandidatur abgelehnt und das Bundesparteischiedsgericht hat es dann später bestätigt. Solche Fälle zeigen für mich aber, dass das schon funktionieren kann, ja, die Missbrauchskontrolle, wenn sie eben an der richtigen Stelle passiert.
Aber es ist natürlich dann doch wieder so ein bisschen so eine Einschränkung, oder? Von dem Grundgedanken des Selbstbestimmungsgesetzes, was ja gerade alle Arten von Kontrolle und Plausibilisierung vermeiden wollte, weil natürlich die Betroffenen dann doch wieder in diese Rolle kommen, vielleicht jetzt nicht gleich ihre Masturbationsfantasien offenlegen zu müssen, aber ja doch irgendwie intime, sehr persönliche Aspekte möglicherweise vorlegen müssen, um zu plausibilisieren, dass sie jetzt hier keinen Missbrauch begangen haben.
Nee, meine ich nicht. Also ich denke, was das Selbstbestimmungsgesetz will und nur will, ist, dass das Standesamt das nicht prüft. Ja, und das hat ja auch schon praktische Gründe, ne? Wenn die jetzt in allen 22.000 Fällen immer eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt hätten, dann hätte es wahrscheinlich jeweils relativ lange gedauert. Es macht doch mehr Sinn zu sagen, Selbstbestimmung heißt Selbstbestimmung auf der Ebene des Standesamts. Da geht man dann hin, da reicht der Sprechakt. Aber da, wo ich mir sozusagen an späteren Weggabelungen irgendwo einen Vorteil verschaffen will, beziehungsweise mich auf irgendeine rechtliche Regelung berufen will oder ein Zutrittsrecht geltend machen möchte, da kann doch dann bei konkreten Verdachtselementen geprüft werden, ob das denn hier sozusagen mit rechten Dingen zugeht, ob das wirklich ein wahrhaftiger Antrag ist. Und das sind ja auch die Stellen, die meistens sowieso Einzelfallprüfungen müssen. Ja, also wer über ein Bewerbungsverfahren entscheidet, guckt sich eh vieles an. Wer eine JVA betreibt, führt eh dieses sozusagen Ankommensgespräch. Ne? Also das sind ja sowieso Einzelfallprüfungsstellen. Und da kann es doch dann auch gut geprüft werden. Und das konterkariert ja den Zweck dann auch nicht.
Aber leichter wird es doch eben schon. Also ich finde, du spielst das so ein bisschen runter, die Bedeutung des Selbstbestimmungsgesetzes. Das ist total egal und das kann auch alles auf der zweiten Stufe geregelt werden. Das setzt ja, wie gesagt, Maßstäbe und ja quasi auch so eine Art Beweislastumkehr. Das muss man erstmal der Person, die da ins Frauengefängnis will, nachweisen, dass sie eigentlich das nur zum Schindluder betreibt.
Nee, das mit der Beweislastumkehr würde ich gar nicht so sehen. Also man muss wirklich bereichsspezifisch gucken, kommt es überhaupt auf den Geschlechtseintrag an? Und in vielen Bereichen ist das ja gar nicht so. Ja, beim Fitnessstudio, wenn du dich da anmeldest, dann wirst du auch nicht nach deinem Geschlechtseintrag gefragt. Also man guckt da ja gar nicht. In manchen Fällen guckt man aufs Aussehen und entscheidet nach anderen Regeln. Und bei der JVA, ja, bei der Ladung geht's um diesen Geschlechtseintrag, aber dann findet eben dieses Gespräch statt. Und dann guckt man eben, passt das oder passt es nicht? Und ich glaube nicht, dass das ein Runterspielen ist, sondern es geht ja wirklich darum, welche Stelle ist besser dafür ausgestattet, bei Verdachtselementen etwas zu überprüfen und welche ist es nicht. Und ich glaube, das Standesamt, die halt einfach Masseanträge durchknallen und durchprüfen, da, die sind dafür nicht ausgestattet.
Also Max, zusammengefasst, dein Fazit fällt positiv aus. Also das SBGG wird gut angenommen. Es hat jetzt auch nicht, bis auf vielleicht ein paar extreme Einzelfälle, über die wir ja auch gesprochen haben, jetzt nicht in der Breite solche Konfliktfälle produziert, die jetzt irgendwie das Gesetz nochmal in Frage stellen würden, oder?
Ja, genau. Das würde ich grundsätzlich so sehen. Ein Problem, was ich aber mit Blick auf die Zukunft jetzt schon sehe, ist so ein bisschen die Wehrpflicht. Ne? Also wir reden da seit anderthalb Jahren irgendwie intensiver drüber. Wir wissen jetzt noch nicht ganz, was in dem aktuellen Gesetzgebungsverfahren passiert, aber sie könnte ja kommen. Und wenn ich jetzt ein junger Mann bin, ein bisschen vorausschauend gucke, dann könnte man, glaube ich, schon auf die Idee kommen zu sagen, oh, ich switch mal jetzt auf weiblich. Und dann kann ich so dieser Wehrpflicht, die dann ja wahrscheinlich nur für Männer kommt, entgehen.
Das war mir damals auch schon aufgefallen. Dazu gibt es aber eine Regelung im Selbstbestimmungsgesetz, oder? Also gerade zu dem Fall Wehrpflicht.
Jein, also ein bisschen vorausschauend war man da schon. Also es gibt eine Regelung, die stellt aber nicht auf Wehrpflichteinführung ab, sondern oder Wiederaktivierung, sondern sie stellt auf die Feststellung des Verteidigungs- oder Spannungsfalls ab. Und da in dem Paragraph 9 heißt es, wenn du sozusagen innerhalb von 2 Monaten vor Feststellung des Spannungs- oder Verteidigungsfalls deinen Geschlechtsantrag von männlich auf weiblich oder divers änderst, dann gilt das nicht, zumindest für diese Zwecke, ne? Dann wird das nicht anerkannt. Aber es kann ja sein, und wir hoffen es alle, dass dieser Spannungs- und Verteidigungsfall nie festgestellt wird. Ne? Aber die Wehrpflicht kann ja trotzdem kommen. Und wenn ich jetzt aufmerksam das Gesetzgebungsverfahren beobachte als junger Mann, dann ja, kann ich, glaube ich, schon auf diese Idee kommen. Und da scheint mir dieser Umgehungsschutz an der Stelle nicht zu greifen dann.
Ja, das verspricht der Anlass dafür, sich einfach auch nächstes Jahr um die Zeit vielleicht auch einfach nochmal das anzuschauen. Also wenn wieder ein Jahr weiter, vielleicht gibt es dann auch eine bessere Zahlenbasis, dann sind vielleicht auch schon der ein oder andere Konfliktfall entschieden worden von Gerichten. Vielleicht ist dann mal Svenja Liebig auch schon wieder aufgetaucht. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und natürlich auch, das finde ich echt einen spannenden Punkt, Max, nochmal diese Diskussion um die Einführung der Wehrpflicht genau verfolgen. Ja, Max, danke, dass du da warst. Bis dann.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ruf mich nicht an, ruf meinen Anwalt an. Du rufst mich an, ich ruf meinen Anwalt an. Dein Anwalt ruft meinen Anwalt an. Dann ruft mein Anwalt deinen Anwalt an. Ruf mich nicht an, ruf meinen Anwalt an.
Felix, du klagst ja als Anwalt auch, kann man ja schon sagen, ne? So sehr gerne auch in eigener Sache, so quasi auch ein Hobby von dir. Da geht's doch bestimmt auch mal gegen eine Airline, gegen eine Fluggesellschaft, oder?
Ja, absolut. Gerade bei meinen gemeinsamen Reisen mit meinen Freunden aus der Uni, da gibt es regelmäßig Anlass zum Klagen. Zuletzt war der Anschlussflüge ausgefallen und da haben wir gesagt, okay, wie kommen wir jetzt dahin schnell? Dann mussten wir alle einen Ersatzflug buchen und der hat aber 2.500 Euro gekostet. Also insgesamt haben wir da 10.000 Euro ausgegeben und da konnte ich natürlich sofort sagen, kein Problem, das Geld kriegen wir auf jeden Fall wieder und natürlich noch eine Ausgleichszahlung obendrauf.
Und wie? Hat es Erfolg gehabt?
Nur 3 Jahre später und nach 2 Gerichtsverfahren war das Geld da. Freiwillig wollte die Airline, in diesem Fall KLM, aber nicht zahlen.
Ja, also das ist ja auch ein bekanntes Muster. Die Fluggesellschaften, die sträuben sich dagegen, die Entschädigungen und Schadensersatz zu zahlen. Und genau das hat sich ja Flightright oder solche Legal Techs als Geschäftsmodell zunutze gemacht. Ja? Also ganz normale Leute, die anders, Felix, als du, nicht aggressiv und hartnäckig Freude daran haben, ihre Forderungen vor Gericht durchzusetzen, dann übernehmen diese Plattformen den Fall. Und wenn es dann Erfolg hat, das Ganze, dann behalten die sich natürlich auch noch eine Provision ein. Gehört auch zum Geschäftsmodell.
Absolut. Flightright und Airlines sind damit natürliche Gegner. Die Airlines hoffen, dass die Passagiere die Ansprüche gar nicht erst geltend machen. Und entsprechend werden diese Formulare zur Anspruchsanmeldung auf den eigenen Websites meist gut versteckt. Flightright hingegen lebt ja davon, dass eben möglichst viele Reisende die Ansprüche geltend machen und wollen natürlich, dass sie das über das Portal machen. Und dafür machen sie natürlich auch Werbung, und zwar offensiv.
Ja, offensiv beschreibst du, glaube ich, ganz gut. Also auf der eigenen Website, da schrieb Flightright über Ryanair etwa, Zitat, die Airline tritt Verbraucherrechte mit Füßen. Ja, und weiter geht's. Also man beiße dort beim Kundenservice, also gemeint ist bei Ryanair, auf Granit und allgemein über Fluggesellschaften, dass die Geltendmachung der Ansprüche, Zitat, auf eigene Faust ärgerlich und aussichtslos sei und zu einem, Zitat, Papierkrieg mit der Airline führe.
Genau, und Ryanair gefiel das nicht. Die Airline verklagte Flightright eben auf Unterlassung dieser Äußerung. Ein ganz spannendes Verfahren, das bis zum BGH ging und jetzt vom OLG Hamburg neu entschieden wurde.
Ja, also muss vielleicht auch noch einmal so sagen, ne, dieser Ryanair-CEO, Michael O'Leary, der sagt ja auch immer wieder so Sätze wie, Zitat, die Flugbranche, die ist voll Schaumschlägern, Lügnern und Säufern. Und wir sind da in allen drei Disziplinen absolute Spitzenklasse. Ja, Zitat Ende. Da kann man sich ja schon auch fragen, naja, also wer so mit seinem Ruf so schon umgeht und sich so einen Ruf verpasst, ja, welcher Ruf soll denn da jetzt eigentlich noch genau geschützt werden vor Gericht?
Ja, das könnte man argumentieren. Auf den Gedanken sind Sie bei Flightright aber, glaube ich, nicht gekommen. Das ist auf jeden Fall speziell. Jedenfalls gehen Sie dagegen Flightright vor, und zwar rechtlich zweigleisig. Erstmal noch normalem Zivilrecht, Deliktsrecht und wettbewerbsrechtlich.
Okay, dann lass uns jetzt mal mit dem ersten Durchgang, du hast ja gesagt, das hat so mehrere Runden gedreht, beginnen. Was hat denn das Landgericht und das Oberlandesgericht Hamburg da ursprünglich jetzt entschieden?
Also die erste Runde lief so, Landgericht und Oberlandesgericht Hamburg prüfen zunächst eben Deliktsrecht. Ja, also normales Äußerungsrecht, und da ist ja auf der Seite von Unternehmen nicht das allgemeine Persönlichkeitsrecht, sondern das Unternehmenspersönlichkeitsrecht. Und das schützt eben von dem sozialen Ansehen und falsche Tatsachenbehauptungen, die dieses soziale Ansehen zu Unrecht quasi diskreditieren, die sind eben unzulässig. Und da ist natürlich immer diese Abwägung bei Meinungen, weil Verbraucherrechte mit Füßen treten ist ja eine Meinung, die Abwägung zwischen Meinungsfreiheit auf der einen Seite und eben dem Unternehmenspersönlichkeitsrecht. Ja, und da sagt man, bei Unternehmen in aller Regel überwiegt ja die Meinungsfreiheit. Ausnahmen gibt es jetzt bei Schmähkritik oder bei völlig aus der Luft gegriffenen Wertungen ohne Tatsachenkern, ohne tatsächliche Anknüpfungstatsachen.
Also gut, bei dieser Formulierung jetzt, Ryanair tritt Verbraucherrechte mit Füßen, da kann man ja schon auf die Idee kommen, dass da auch Tatsachenaspekte mit drinstecken, oder? Das ist jetzt keine reine Meinungsäußerung.
Naja, es ist schon eine Bewertung, ne? Irgendeinen Anlass muss es geben, Ryanair für die Verbraucherrechte zu kritisieren. Ja, und da sagt das Landgericht, das gibt's, ja, also allein der Umstand, dass man auf der Website von Ryanair zigmal klicken muss, um überhaupt die Entschädigungsformulare zu finden. Außerdem zitiert das Gericht ganz genüsslich ein weiteres O'Leary-Zitat, und wo er gesagt hat, Kundenservice sei Müll. Ja, vor dem Hintergrund müsste sich eben Ryanair Kritik wie Drittverbraucherrechte mit Füßen gefallen lassen.
Ja, super, ich bin total froh, dass wir dieses Thema machen, allein diese ganzen Zitate wegen. Aber jetzt rechtlich wird es ja auch nochmal wichtig, ne? Nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, nur weil jetzt etwas zivilrechtlich zulässig ist, heißt es ja nicht, dass es auch wettbewerbsrechtlich erlaubt ist.
Genau, im Zivilrecht geht es primär um Konfliktpersönlichkeitsschutz, Meinungsfreiheit, und im Wettbewerbsrecht, da gibt es eben nochmal Spezialverbote, ne, die den lauteren Wettbewerb schützen sollen. Ne? Zum Beispiel ist verboten die Herabsetzung von Mitbewerbern, vergleichende Werbung oder auch Irreführung oder auch wenn wesentliche Informationen verschwiegen werden, die quasi für Verbraucher wichtig sind bei ihren Kaufentscheidungen.
Ja, Stichwort Wettbewerbsrecht, da müssten jetzt aber Flightride und Ryanair erstmal Bewerber, Mitbewerber, Konkurrenten oder so sein. Die machen ja aber ganz verschiedene Sachen, oder?
Ja, so sah das auch das Landgericht, das Oberlandesgericht Hamburg. Da haben gesagt, die sind keine Mitbewerber, also prüfen wir diese ganzen Sondervorschriften gar nicht. Die sagten nämlich, Flightride bietet eben Rechtsdienstleistungen in Kasso letztlich an, während Ryanair eben Flugleistungen anbietet. Also andere Märkte, keine Mitbewerber, damit keine Ansprüche nach dem UWG, dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.
Ja, aber das war nicht das letzte Wort, denn dann kam ja noch der BGH und der hat das alles dann anders gesehen.
Ja, der BGH stellt nicht auf Primärleistung ab, sondern auf die konkrete Entscheidung des Verbrauchers. Und er sagt jetzt nicht, das eine ist eine Airline, das andere ist ein Kasso, sondern der bricht das runter auf das, vor welcher Entscheidung der Verbraucher steht. Und er sagt, der Verbraucher hat zwei Möglichkeiten, die Ansprüche geltend zu machen. Auf der Webseite von Ryanair geht das ja auch, wenn man sich da durchgeklickt hat. Oder über Flightride, ja. Und deswegen sagt der BGH, beide Wege, die Alternativen, für denselben Anspruch. Insofern sind eben für diesen beiden Teilbereich diese Angebote substituierbar, ja, hinreichend gleichartig. Deswegen Wettbewerbsverhältnis.
Okay.
Und deswegen natürlich Zurückmarsch nach Hamburg, dass sie das nochmal beurteilen.
Okay, okay. Und während dann jetzt dieser Fall in Hamburg lag zur Neubeurteilung, da hat ja dann auch noch der EuGH, der Europäische Gerichtshof, sich eingeschaltet und im Fall der Huck Coburg entschieden. Die hatte nämlich einen Rechtsstreit mit Check24. Was bedeutet das jetzt für diesen Fall von Flightride?
Ja, das ist ja eigentlich erstmal genau andersrum. Da sagt man ja erstmal, na gut, die machen ja das Gleiche. Ne? Du kannst eine Versicherung abschließen auf Check24, da gehst du hin und suchst dir da eine aus. Und du kannst eine Versicherung auf der Seite abschließen der Versicherung selbst, also hier Huck Coburg. Müsste doch ein Wettbewerbsverhältnis sein. Und da sagt der EuGH dann, nee, die sind keine Mitbewerber, kein Wettbewerbsverhältnis.
Okay.
Weil Huck verkauft Versicherungsverträge, die machen Versicherungen und Check24 würde eben nur vermitteln.
Okay, lässt sich irgendwie auch hören. Also wir lernen irgendwie im Wettbewerbsrecht, da kann man anscheinend in alle Richtungen gut argumentieren. Und was hat Flightride dann natürlich gemacht? Die haben natürlich dann gesagt, naja, wenn schon die Coburg und Check24, so wie du es ja beschrieben hast, keine Mitbewerber sind, dann doch erst recht wohl nicht wir und Ryanair.
Genau, das wurde dann von Hamburg vorgetragen. Das ist natürlich dann immer so eine Situation. Ne? In Hamburg sehen die das ja genauso wie Flightride und haben sich jetzt vom BGH quasi dann belehren lassen müssen und müssen aber eben diese Entscheidung des BGH akzeptieren. Und so argumentiert das Hanseatische Oberlandesgericht auch. Die sagen, ja, wir sind gebunden an die BGH-Entscheidung. Das steht in § 563 Absatz 2 ZBO. Und dann war so ein bisschen die Frage, okay, können die das jetzt nochmal selbst vorlegen, den Rechtsstreit an den EuGH? Ja, also aussetzen und vorlegen. Und dann sagen die nein, weil letztlich hat der EuGH auch jetzt gar nichts Neues entschieden. Aber es sei ja schon zu, Zitat, unterstellen, dass der BGH die Rechtsprechung des EuGH kennt und bei seiner Entscheidung berücksichtigt hat. Also ist quasi dieser Fall jetzt eben entschieden und man akzeptiert das. Also zwischen den Zeilen so ein kleiner Seitenhieb mit diesem zu unterstellen. Man muss natürlich auch sagen, man kann ja das auch durchaus so sehen. Ich finde es auch gar nicht so zwingend, dass man jetzt nur, weil der EuGH hier gesagt hat, kein Wettbewerbsverhältnis bei Huck Coburg und Check24, dass man jetzt deswegen zwingend sagen müsste, bei Flightride und Ryanair ist auch kein Wettbewerbsverhältnis. Es ist eben ein bisschen eine andere Situation.
Okay, lass uns doch nochmal diese konkreten Äußerungen auch nochmal anschauen. Also vielleicht auch mit dieser Aussage von Flightride an die Kunden, Ryanair tritt Verbraucherrechte mit Füßen.
Genau, also jetzt kam der Fall zurück. Zivilrechtlich bleibt natürlich das Oberlandesgericht Hamburg bei seiner vorherigen Auffassung, ist zivilrechtlich normalem Deliktsrecht erlaubt. Aber jetzt eben wettbewerbsrechtlich, da sagen die, das ist jetzt unzulässig. Ja, wettbewerbsrechtlich ist unzulässig, weil das eben eine Herabsetzung des Mitbewerbers verbietet und diese Formulierung sei eben in ganz erheblichen Maßen abfällig. Dies würde suggerieren, eine planmäßige Missachtung von Verbraucherrechten. Und ganz interessant, schöner Unterschied, während man im normalen Äußerungsrecht, ja, wenn du und ich was sagen, dann müssen wir quasi für unsere Meinung die dahinterstehenden Tatsachenargumente nicht mitliefern. Also wir können sagen, Ryanair vertritt der Verbraucherrechte mit Füßen und müssen nicht erklären, warum. Aber im Wettbewerbsrecht ist man da strenger. Da sagt man, ja, also wenn du nur sowas sagst und gar nicht erklärst, wieso du darauf überhaupt konkret kommst, ja, dann spricht das eher noch weiter für eine Herabsetzung.
Das heißt sozusagen, das Wettbewerbsrecht hat sein eigenes Äußerungsrecht, nochmal nach eigenen Grundsätzen.
Ja, jedenfalls gelten da so ein bisschen andere Maßstäbe. Wesentlich ist ähnlich, aber es gelten eben so ein bisschen andere Maßstäbe. Und andere Punkte beanstandet das OLG auch als unzulässige Werbung. Um umgekehrt muss jetzt auch Flightride transparenter sein, etwa beim Hinweis, dass eine zusätzliche Provision von 14% anfällt, wenn der Anspruch eingeklagt werden muss. Da ist jetzt eben auch im Wettbewerbsrecht der Gedanke, dass man nicht irreführend werben darf. Und da Ryanair und Flightride jetzt als Mitbewerber dann eingestuft wurden, hat Ryanair dann auch den Anspruch darauf, dass das Flightride nicht irreführend wirbt. Und wer Transparenz von Ryanair fordert, sagt auch das OLG, muss auch selbst transparent sein.
Okay, sehr salomonisch, hört sich irgendwie gut an. Da hast du ja jetzt auch gesagt, dass da zahlreiche Aussagen von Flightride beanstandet wurden. Sind denn auch welche durchgewunken worden? Also ist da auch Kritik dann aufrechterhalten worden vor Gericht?
Ja, das Oberlandesgericht hat auch zahlreiche Äußerungen erlaubt, ja, wie zum Beispiel geringe Erfolgschance, die man hätte, wenn man den Anspruch auf der Ryanair-Seite geltend macht, oder auch hoher Stressfaktor, Papierkrieg. Das sagte die, da gibt es objektive Grundlagen für, auch die Berichte der EU-Kommission, Verbraucherzentralen, und das ist ja eben jetzt auch nicht so derart herabsetzend.
Okay, Felix, kannst du jetzt noch einmal vielleicht so zusammenfassen, was nehmen wir jetzt eigentlich aus diesem Flightride-Fall mit?
Ja, gerne. Also das erste Spannende ist, Flightride und Airlines sind Wettbewerber. Ja, das heißt, da wird es jetzt immer Krieg geben. Wenn der eine was falsch macht, wird sofort dagegen geschossen werden. Und zweitens, eine und dieselbe Aussage kann einmal erlaubt und einmal verboten sein, je nachdem, ob es nur das allgemeine Deliktsrecht ist und die Abwägung Meinungsfreiheit gegen Persönlichkeitsrecht oder eben auch noch das Wettbewerbsrecht einschlägig ist und dann eben nochmal strenger Maßstäbe gelten.
Okay, also das heißt jetzt, Ryanair kann als Erfolg aus dem Rechtsstreit für sich verbuchen, dass eben so die schärfsten Spitzen aus der Werbung bei Flightride rausfliegen. Zugleich muss es aber weiterhin Ryanair jetzt mit einem Image leben, was der eigene CEO ja auch schon seit Jahren eifrig und fleißig pflegt. Und an dieser ganzen Ausgangslage, da hat jetzt ja auch dieses letzte Urteil in dem Rechtsstreit nichts dran geändert.
Jura Judo Zehnter, dann hat offensiv verteidigt. Wer will was von wem voraus? Guck nicht so beleidigt.
Was ist sonst so passiert in den letzten zwei Wochen? Das hat für euch vom RTO Newsdesk Xenia Pipelidou zusammengefasst.
BGH zum Abzug, neu für alt. Ein Bauwerk jahrelang nutzen und bei einem Mangel trotzdem vollen Ersatz bekommen? Das OLG Nürnberg wollte dafür einen Abzug neu für alt. Ganz nach dem Motto, wer ein altes Bauwerk hat, darf nicht die komplette Reparatur eines neuen bezahlt bekommen. Der Bundesgerichtshof hat dem jetzt aber eine klare Absage erteilt. Denn die Nacherfüllung ist keine Zusatzleistung, sondern einfach nur die Erfüllung der ursprünglich geschuldeten Vertragspflicht. Das heißt, ein Vorteilsausgleich kommt deshalb nicht in Betracht. EU-Kommission ermittelt wegen KI-Antworten. Wer Google eine Frage stellt, bekommt inzwischen oft direkt eine KI-Antwort. Genau das nimmt die EU-Kommission jetzt unter die Lupe. Sie prüft, ob Google Inhalte von Webseitenanbietern für seine KI nutzt, ohne diese angemessen zu kompensieren. Außerdem geht es darum, ob diese Anbieter der KI-Nutzung überhaupt widersprechen können oder ob Google seine Marktmacht ausnutzt. Die Ermittlungen laufen. Zu früh bei der Arbeit erscheinen und am Ende deshalb den Job verlieren? Genau das ist einer Logistikmitarbeiterin in Spanien passiert. Sie kam immer wieder deutlich vor Schichtbeginn, obwohl es zu dieser Zeit noch nichts für sie zu tun gab. Für das Sozialgericht in Alicante war das Grund genug für eine Kündigung. Denn nicht nur zu spät kommen, auch dauerhaftes Zu-früh-Kommen kann gegen arbeitsvertragliche Pflichten verstoßen. Wie deutsche Gerichte einen solchen Fall bewerten würden und viele weitere Details, findet ihr wie immer auf lto.de. Ich sende viele liebe Grüße vom Newsdesk.
So, wir kommen zur Auflösung des Geräuscherätsels. Hier hatten wir ja letztes Mal Tipps gegeben. Es ging um folgendes Geräusch.
Was soll das?
Ich fahre, Fräulein Hiltrud.
Ja, und Markus, welche Entscheidung haben wir hier gesucht?
Ja, es ging um ein Urteil des Landgerichts Kleve und das hatte die wichtige Rechtsfrage zu beurteilen, dass ein Huhn, was auf einem Bauernhof von einem freilaufenden Hund totgebissen wurde, wenn es da Schadensersatz für das tote Huhn gibt, gibt es das dann nur so im Wert von, sagen wir mal, ich weiß nicht so genau, was würdest du denken, was kostet ein Huhn? 10, 15 Euro oder so?
Also 15 Euro?
Ja, oder? Naja, steckt auch ein bisschen was drin in dem Huhn dann. Also sagen wir mal 10, 15 Euro, aber es ging jetzt auch darum, das war nicht ein besonderes Huhn, das habt ihr ja mit dem Geräusch dann auch gehört, das ist nämlich das TV-Huhn Sieglinde, bekannt aus Film und Fernsehen, vor allen Dingen aus so Filmen, wie wir auch gehört haben, der ARD-Film Wir sind doch Schwestern. Ja, und es ging jetzt darum, vor dem Landgericht Kleve, muss jetzt beim Schadensersatz bei der Höhe berücksichtigt werden, dass es eben nicht irgendein Huhn ist, sondern ein Filmhuhn und besondere schauspielerische Ausbildung als Filmhuhn genossen hat und auch ein besonderes Schauspieltalent, ja, muss das irgendwie jetzt berücksichtigt werden. Und das Gericht hat so Mittelweg gefahren, hat gesagt, ja, also das ist jetzt wohl doch ein besonderes Huhn gewesen, so ganz genau in die Tausender können wir das jetzt nicht beziffern, die Tausender-Euro-Richtung, aber insgesamt ist da jetzt Schadensersatz vom Hundehalter in Höhe von 615 Euro zu leisten gewesen.
Davon konnte man sich jedenfalls mehrere Hühner dann kaufen.
Also die Frage, ob da wieder so ein begabtes Huhn dabei gewesen ist, dann, ne? Wenn du jetzt 40 neue Hühner kaufst.
Ja, da gab es ja auch lustige Zitate vom Richter in dem Verfahren. Er sagte ja zum Beispiel, es gibt keine Tierhandlung für Filmstars. Ja, da räumte er da so ein bisschen mit ein, dass es eben schon schwierig sei, dass hier die Frau wieder so ein tolles Huhn finden kann. Außerdem sagte er, es gibt doofe Hühner und es gibt Talente. Sie haben Glück und der Huhn kann auch 10 Stunden Fahrrad fahren. Naja, so ein Huhn gab es wohl noch nicht.
Fahrradfahren.
Hat der Richter gesagt.
Und das hätte wahrscheinlich dabei 6.000 Euro Schadensersatz. Also ein Fahrradfahren, das Huhn, das hätte noch eine größere Karriere als ein Filmhuhn.
Ich glaube, das Millionen. Gut. Also, so viel das Späßle am Rande. Richtig geraten hat Robert Hopf. Herzlichen Glückwunsch, Robert. Du bekommst eine LTO-Tasse zugeschickt. Adresse ist uns bereits bekannt. Ein neues Gewinnspiel gibt es diesmal nicht, denn wir haben ja wieder eine Überraschung für euch. Das nächste Mal gibt es wieder unsere Spezialfolge, und zwar den LTO-Jahresrückblick 2025.
Von euch und von uns lange herbeigesehnt, wir freuen uns schon drauf.
Genau, mit dabei werden alle 4 Hosts der Rechtslage sein, also Markus, Christian Rath, Annelie Kaufmann und mich. Und ja, wir präsentieren dann die Rechtsperson des Jahres, das kurioseste Urteil des Jahres, das bedeutendste Urteil des Jahres,
das Ärgernis
des Jahres. Genau. Könnt ihr euch drauf freuen? In spätestens zu Weihnachten ist die Sonderfolge dann draußen. Feedback und Kritik wie immer an rechtslage@lto.de. Und ihr hört uns in 2 Wochen. Bis dahin.
Das war's von uns, soweit zur aktuellen Rechtslage. Bis dahin und tschüss.